Hanna begrüßt heute Susanne Schramm. Susanne ist seit 2023 CMO bei Motel One. Von 2016 bis 2022 verantwortete sie als Chefin das Marketing bei McDonald's Deutschland. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim war sie in der Werbeagentur Haie DDB tätig. Anschließend übernahm sie verschiedene Positionen im Marketing bei McDonald's, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Susanne lebt mit ihrer Familie in München.
Ich freue mich, hier zu sein auf dem Motel One Campus und mit dir den Podcast aufzunehmen. Ich starte mit unseren klassischen Einstiegsfragen. Hast du eine Lieblingsmarke?
Natürlich verbindet mich ganz viel mit den beiden großen Marken, für die ich arbeite und gearbeitet habe, also McDonald's und Motel One. Wenn ich jetzt mal außerhalb dieses Dunstkreises schaue, dann würde ich sagen, ist eine der Marken, die mich am meisten durch mein Leben begleitet hat, Nivea. Also in der Konsequenz, wie die Marke geführt wurde, das, was sie vermittelt, das Gefühl von Reinheit und diese blaue Dose, mit der man so viel verbindet. Also aus meiner Warte ist das eine der schönsten Marken.
Welcher Claim würde dich am besten beschreiben?
Das ist schwierig, gerade sich selber zu beschreiben, aber ich würde sagen, what you see is what you get.
Auf welches Produkt könntest du nicht verzichten?
Wahrscheinlich sind es, wenn man drüber nachdenkt, ganz viele, aber auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, auf meinen morgendlichen Kaffee.
Oh wow, das ist mal was ganz Neues. Kannst du erraten, was die meisten sagen?
Ihr Handy.
Genau, das ist der Klassiker. Ja, schön. Kann ich gut nachvollziehen mit dem Kaffee. Hast du ein Must-Read?
Es gibt ein Buch, das mich fasziniert. Das habe ich vor zig Jahren gelesen. Das ist lange her. Joconda Belli, die bewohnte Frau. Das war so ein Buch, das ich, weiß ich noch, damals gelesen habe, verschlungen habe und ganz, ganz beeindruckend fand. Aber es gibt viele. Ich lese sehr gerne. Punterbunt durch den Gemüsegarten. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch keinen Must-Read, den man verallgemeinern kann, sondern jeder hat ja so seine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben. Also insofern ist wahrscheinlich das, was mein Must-Read ist, nicht unbedingt das Must-Read von jemand anderem.
Ich schließe jetzt nochmal an die McDonald's-Zeit an. Wenn du ein Celebrity-Meal gestalten würdest, was würde da reinkommen?
Also meins wäre ganz klar der McRib, aber die Gurke raus, dafür Jalapenos drauf, geht ja mit dem Customizing inzwischen. Mhm. Ein Wasser dazu, Pommes. Und einen Vanilleshake.
Schön, hat sich aber nie dann durchgesetzt. Also als Menü.
Der Begriff ist schon eher eine extreme Wahl an Produkten. Man liebt ihn oder man hasst ihn.
Ja. Gibt es eine Persönlichkeit, die du als besonders inspirierend empfindest oder empfunden hast in der Vergangenheit?
Michelle Obama. Unglaubliche Persönlichkeit, finde ich authentisch, charismatisch, intelligent. Also vereint viele Dinge, die sehr bewundernswert sind. Oft ist aber auch so, dass man gerade in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis viele Menschen hat, die vielleicht nicht die großen Dinge tun, die einen aber trotzdem inspirieren oder beeindrucken. Also es ist gar nicht mal nur die großen Persönlichkeiten, die vielleicht dann auch so weit entfernt sind, dass sie jetzt gar nicht so viel dazu beitragen, einen zu inspirieren, sondern man eher bewundernd aufschaut.
Und gibt es was, wo du sagst, das muss sich in der Marketingdisziplin ändern?
Ich glaube, was wichtig ist, und ich glaube, diese Diskussion wird ja auch mehr und mehr geführt, was ist der Anteil an Performance und Marke und wie ist das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Disziplinen? Und ich bin jemand, der fest an das Thema Marke glaubt. Ich muss von oben immer den Funnel füllen, damit ich unten nachher auch Leute konvertieren kann. Sei es zu einer Buchung, sei es zu einem Kauf, sei es zu was auch immer. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, eine Marke klar zu positionieren und zu differenzieren.
Würde ich voll mitgehen und ist ja auch das, worüber alle immer wieder sprechen und keiner kriegt so richtig hin momentan. Ne?
Absolut.
Dann kommen wir zu unserer Entweder-Oder-Kategorie. Ratio oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl, denn Marketing hat sehr viel mit Emotionen zu tun und damit Emotionen zu wecken.
TikTok oder Instagram?
Instagram. Ist mein Alter.
München oder Heide?
München. Weil ich inzwischen so lange hier bin und das tatsächlich jetzt meine Heimat geworden ist. Und Heide bin ich geboren. Ich liebe den Norden Deutschlands total. Aber habe dazu jetzt kaum noch einen Bezug.
Also der Norden fehlt nicht.
Doch, der Norden an sich schon, aber Heide als Stadt. Und du hast ja jetzt gesagt, Heide oder München, ohne Heide zu nahe zu treten. Aber da ist München dann schon die bessere Wahl oder die spannendere Wahl.
Influencer oder klassisches Testimonial?
Die Zeichen der Zeit stehen eher auf Influencer. Wobei ich auch immer noch an den richtigen Testimonial glaube. Es ist bloß relativ schwierig geworden, jemanden zu finden, der sie noch alles abdeckt. Deswegen Influencer.
All-inclusive oder Ferienhaus?
All-inclusive. Weil man sich einfach mal um nichts kümmern muss.
Netflix oder Kino?
Das ist jetzt aber schwierig. Kino. Ich finde einfach das Erlebnis Kino immer noch ein ganz tolles. Leider mache ich es viel, viel, viel zu selten, weil ich eben meistens Netflix schaue, wenn ich Zeit habe und das einfach sehr viel einfacher ist. Aber ich finde so ein Kinoerlebnis und bestimmte Filme, die man auf dieser großen Leinwand sieht und dieses Erlebnis, das man hat, hat nochmal eine ganz andere emotionale Komponente, als zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Das ist halt praktisch. Das andere ist eher ein Erlebnis.
E-Commerce oder klassischer Handel?
Klassischer Handel, absolut. Weil ich zum einen sehr gerne durch Städte laufe, Dinge beobachte, einkaufe, shoppen. Ich finde, das ist einfach ein Erlebnis. Man geht irgendwas essen, trifft Freunde. So eine Innenstadt lebt davon, dass da Geschäfte sind, dass da Leben herrscht. Und wenn wir alle nur noch im E-Commerce unterwegs sind, führt das langfristig dazu, dass die Städte aussterben werden. Und das fände ich einen sehr traurigen Gedanken.
Dann freue ich mich auf das erste Thema. Ich würde zunächst super gerne mit dir über die Marke Motel One sprechen und auch über eure neue Marke The Cloud One, für deren Aufbau du ja mitverantwortlich bist. Die meisten jetzt der Hörer werden und Hörerinnen werden sicherlich Motel One kennen. So von dem, wie ich mit den Menschen in den letzten Tagen und Wochen gesprochen habe, ist The Cloud One noch nicht in der Bandbreite bekannt. Daher nochmal ganz kurz die wichtigsten Eckdaten zum Unternehmen im Detail. Motel One wurde 2000 gegründet. Das erste Hotel hat in Offenbach damals eröffnet. Es folgten dann viele weitere Hotels, vor allem in Großstädten. 2011 wurde in andere europäische Länder expandiert. Kürzlich wurde das, ich glaube, 100. Hotel eröffnet. Heute ist Motel One in 13 Ländern eben vertreten. Inzwischen wird Motel One mit mehr als 4 Milliarden Euro bewertet und hat immer wieder in der Vergangenheit Rekordzahlen geschrieben. Man kann also sagen, in den letzten 25 Jahren hat das Unternehmen eine wahnsinnig starke Performance hingelegt und ist sicherlich zur größten deutschen Hotelkette aufgestiegen. Was macht Motel One besonders für die, die jetzt noch nie in einem waren? Man kann sagen, Motel One hat die Budget-Design-Kategorie begründet. Also die Zimmer sind relativ reduziert, aber gleichzeitig modern. Man hat auf Dinge verzichtet wie Schrank, Telefon, Minibar, Zimmerservice. Man findet aber ein sehr gutes Bett, man findet ein sauberes Bad und eben auch dann großzügige Gemeinschaftsbereiche wie die Lobby beispielsweise. Und daneben ist ganz zentral, und das nehme ich selber auch immer wieder so wahr, die wahnsinnigen Top-Lagen, in denen man eben die Motel One Hotels findet und diesen entsprechenden Wiedererkennungswert. Vor 3 Jahren wurde dann eine zweite Marke in das Portfolio aufgenommen unter dem Namen The Cloud One. Und das erste Hotel der Marke wurde eben 2022 in New York eröffnet. Es folgten dann weitere Hotels in Hamburg, Nürnberg, Prag und Düsseldorf. Jetzt meine Frage an dich. Was war die Überlegung hinter der neuen Marke und warum ganz konkret dieses Konzept, das hinter The Cloud One steht? Vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Worte sagen.
Zum einen ist, wie du es auch gesagt hast, Motel One natürlich eine sehr bekannte Marke, große Erfolgsstory, die da geschrieben wurde. Trotzdem hat man gesagt, was ist denn jetzt ein Weg, um eventuell auch neue Zielgruppensegmente nochmal zu erschließen? Was sind die Möglichkeiten da? Das Konzept von Motel One ist extrem klar und es ist eine sehr, sehr deutlich definierte DNA, die dieses Unternehmen ausmacht. Ändert man jetzt an dem bestehenden Konzept was? Eigentlich nicht. Macht keinen Sinn, weil es erfolgreich ist, weil es funktioniert ist. Man kann immer noch mal kleine Schräubchen weiterdrehen und weiterentwickeln. Also das ist auch, glaube ich, das Kennzeichen des Unternehmens, dass es nie stillsteht, sondern sich immer weiterentwickelt und auch sehr offen ist, was Innovation und ähnliche Themen betrifft. Also ist die logische Konsequenz zu sagen, kann man über eine zweite Marke nachdenken, die zum einen natürlich dieses, was Motel One stark gemacht hat, vereint in sich, also das weiterführt. Also du hast gesagt, Lage, Qualität, Service, diese Designkomponente, Preis, kann man die Dinge weiterführen, aber vielleicht anders interpretieren. Und das war der Hintergedanke, alles, was man an Stärken hat bei Motel One zu nutzen, auch die Erfahrungen, die Effizienzen, und gleichzeitig aber vielleicht diese Themen auf eine andere Art zu interpretieren. Und dann, ich rede da jetzt tatsächlich, weil ich zu der Zeitpunkt noch nicht da war, dann hat sich das einfach ergeben, dass es die Chance gab, in New York ein Hotel zu eröffnen. Das ist die erste deutsche Hotelkette, die ein Hotel in den USA eröffnet hat. Also auch ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht, dass man wirklich stolz sein kann, dass man das geschafft hat als Unternehmen. Dann kamen verschiedene Diskussionen, was den Namen betrifft, weil natürlich Motel One und jetzt im englischsprachigen Raum nicht ganz einfach einzusetzen ist. So hat sich eins das andere ergeben, plus wie könnte man eben tatsächlich nochmal zu neuen Zielgruppen vorstoßen, neue Gäste ansprechen, und so hat sich das Konzept entwickelt.
Nochmal zurückgehend auf New York, auch wenn du damals eben noch nicht bei dieser Entscheidung dabei warst und bei dem Schritt dabei warst, ist es ja, und ich glaube, das kann man festhalten, eine der Städte, die am umkämpftesten sind in diesem Hotelmarkt und daher ja schon extrem mutig da reinzugehen. Da wäre jetzt auch meine Frage, warum ist das wirklich so damit verbunden, dass man sagt, man möchte als erste deutsche Hotelkette dort vertreten sein und wie diesen Meilenstein für sich quasi erreichen, fürs Unternehmen erreichen? Und zweitens auch, was hat man daraus gelernt aus diesem Schritt?
Also natürlich ist ein umkämpfter Markt und sicherlich ist das auch ein gewisser Ehrgeiz oder auch Stolz, den man nachher empfinden kann, wenn man das gemacht hat. Ich glaube, Learnings hat man in jedem Markt, sei es jetzt in jedem neuen Land, in dem man sich als Marke etablieren möchte, sind andere Herausforderungen. USA vermutlich nochmal ganz andere, was jetzt Gesetzgebung, was Gewohnheiten betrifft. Wie spreche ich Gäste an? Was sind meine Kundenströme? Woher kommen die? Habe ich jetzt Gäste aus Deutschland, die quasi ihr Hotel in den USA buchen? Versuche ich jetzt den US-Markt direkt anzusprechen. Wie gesagt, auch zu sagen, was ist denn die langfristige Strategie, wie geht man da vor? Aber erstmal ist es, das Hotel zu eröffnen, es auf dem gleichen Qualitätsniveau zu halten, dass man gewohnt ist, eben auch hier in Deutschland von Motel One. Dann heißt es, ein The Cloud One zu etablieren und dann mit offenen Augen, genau wie du es gesagt hast, eben zu lernen. Bestimmte Dinge, von denen man weiß, dass sie funktionieren, die dort vielleicht nicht so gut funktionieren, anzupassen und ja, dann Schritt für Schritt seinen Weg dazu machen.
Also man kann ja wahrscheinlich schon bei den Zielgruppen sagen, Motel One ist eher für Städtetrips und dann eben die, die berufsbedingt reisen. Bei dem The Cloud One geht es dann schon mehr um das Erlebnis als solches, was besonders sein soll. Könnte man das so festhalten?
Absolut. Also es ist noch mehr erlebnisorientiert. Auch tatsächlich dieses Spiel mit der Regionalität oder mit dem Teil der Stadt, in dem man das Hotel findet. Das war die Grundidee, dass man in die Stadt eintaucht, in dem man im Hotel ist. Deswegen gibt es am Frühstücksbuffet sogenannte Local Heroes, wie wir sie nennen. Das sind eben Produkte, die aus der unmittelbaren Umgebung des Hotels kommen. Das kann von dem lokalen Bäcker sein. Es können die Bienen auf dem Dach des Hotels sein, die den Honig machen. Das kann der Metzger um die Ecke sein, der eine besondere Wurst, die für die Stadt zum Beispiel typisch ist, Nürnberger Stadtwurst. Es gibt mannigfaltige Dinge. Wir haben eben auch in den Badezimmern, die Amenities kommen aus der jeweiligen Stadt. Also tatsächlich auch da der regionale Bezug, den man herstellt. Die Snacks abends im Hotel haben eben auch immer, was ist typisch für diese Stadt, was zeichnet die aus? Und auch das kann man dort erleben dann in der Bar. Und eben ein großer Unterschied nochmal zu Motel One ist eben auch der Fokus weniger auf Gin als tatsächlich auf Wein. Mit einem sehr, sehr ausgeprägten Weinsortiment, bis zu 50 Weine, auch da fast größtenteils aus dem jeweiligen Land, in dem das Hotel ist, plus einem sehr starken Fokus auf Bio-Weine.
Krass, das mit dem Gin, das wusste ich gar nicht. Ist das...
Signature Drink bei Motel One ist Gin und die Bars zeichnen sich tatsächlich aus, ich möchte nicht sagen durch das größte Gin-Angebot, aber ich glaube, man kann es schon sagen, durchschnittlich 50 Gins pro Bar.
Ah ja, jetzt wo du es sagst, habe ich die Gin-Auswahl wieder vor mir stehen, aber das war schon gezielt gesteuert oder weil man gemerkt hat...
Das ist schon geplant, ja.
Ja, krass. Ich finde das total eingängig, eben mit diesem sehr starken lokalen Bezug und eben auch den Erlebnischarakter in den Vordergrund zu stellen. Welche Frage ich mir jetzt noch gestellt habe, ist schon, wenn man auf dieses Portfolio schaut, also Motel One, The Cloud One, du hast jetzt eben die Unterschiede hervorgehoben und das auch nochmal mit den größten Playern im Markt vergleicht, dass es ja auch dort gang und gäbe, eben ein wahnsinnig umfassendes Portfolio zu haben. Also ich habe es jetzt in diesem Zuge eben mir nochmal angeschaut, wie umfassend teilweise diese Marken sind. Also wenn man bei Hilton schaut mit 22 Brands im Portfolio, Marriott mit 40 Brands, ist das ja schon wahnsinnig umfassend und sicherlich sehr, sehr branchenspezifisch. Was ich mich jetzt gefragt habe, diese Konglomerate arbeiten ja mit sehr starken Differenzierungen, also dass man fast diese einzelnen Brands gar nicht miteinander in Verbindung bringt. Was ich jetzt beobachtet habe, ist ja schon, dass man bei euch die Links noch sieht, also sei es im Namen, sei es aber auch teilweise in Gestaltungselementen. Was ist der Gedanke dahinter, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und nicht zu sagen, wir machen ganz klaren Cut?
Zum einen ist es unternehmensintern gewünscht, weil es gibt nicht die alte und die neue Marke oder die gute und die schlechte oder die traditionelle und die moderne, sondern das ist tatsächlich basiert auf einer enorm starken Unternehmenskultur. Wie gesagt, es gibt ganz viele Themen, die eben beide Marken vereinen. Du hast vorhin genannt, Top-Lagen, Qualitätsanspruch, der enorm hoch ist, Service-Gedanke, das Thema Nachhaltigkeit. Das sind alles Themen, die für beide Marken relevant sind. Und eben auch, glaube ich, die Heritage, die Motel One hat. Für The Cloud One wird es einfach anders interpretiert. Da ist es jetzt nicht der türkise Eckchair, der ja für Motor One als Signature-Produkt oder als Kennzeichen steht und eine ganz starke Rolle, oder auch das Türkis als Markenfarbe. Mhm. The Cloud One hat seine eigene Identität, seine eigene Positionierung, aber es hat immer noch diesen Touch of Turquoise. Die Markenheritage ist noch da. Das, was quasi die Marke ausmacht und was beide Marken auch stark macht. Also es ist eine unterschiedliche Interpretation von den Stärken, die wir bei Motor One etabliert haben.
Und ist auch ein Gedanke davon, dass man die Kunden mitnimmt in verschiedenen Nutzungszwecken quasi oder verschiedenen Reisezielen, Reisevorstellungen, dass sie mal so entscheiden oder auch sich verändern über ihr Leben hinweg. Also vielleicht erstmal über das Motor One einsteigen und dann bei The Cloud One landen.
Das ist weniger relevant. Also es besteht sicherlich eine Neugier, gerade weil Motor One, ich glaube, man kann schon sagen, eine Love-Brand ist und viele Menschen mit sehr viel Emotionen über die Marke sprechen. Als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, ist mir das aufgefallen, sowohl im Unternehmen selbst, aber eben auch, wenn man mit Freunden etc. spricht, wie viele einem so ein positives Feedback über die Marke geben und irgendwelche Erlebnisse mit einem teilen, die sie dort hatten. Und deswegen, glaube ich, besteht eine starke Neugier, sicherlich auch mal die zweite Marke auszuprobieren. Ich glaube aber trotzdem, dass man auch einfach unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Langfristig vermutlich wird der Motor One Gast nicht der gleiche sein wie der The Cloud One Gast. Aber das ist, wie gesagt, alles in den Anfängen und auch da lernen wir jeden Tag noch dazu.
Dann würde ich jetzt gerne noch mit einem Thema anschließen, das mich seit einiger Zeit immer wieder begegnet und was ich als sehr emotional und geladen wahrnehme. Es geht um Services und die Servicequalität. Und egal, ob es in den Einstiegsfragen im Podcast vorkommt oder ob es mir in meiner Arbeit begegnet oder auch im privaten Alltag, immer wieder begegnet einem so dieser Frust über die mangelnden Serviceleistungen und es werden einem unzählige Beispiele zugetragen, die eben Frust auslösen. Nun kann man sich natürlich fragen, beschweren sich die Leute mehr als früher oder ist wirklich die Servicequalität so viel schlechter geworden? Und vor allem mit dir würde ich gerne darüber diskutieren, da ihr ja immer wieder für eure Serviceleistung sehr positiv hervorgehoben werdet und zum anderen auch, weil ich von dir ein Interview gelesen habe, wo du beschrieben hast, dass dich die Herausforderung umtreibt, wie man Menschen in den Hotels dazu bringen kann, dass sie das, was das Marketing verspricht, auch rüberbringen, was ja dann nochmal viel stärker so eine Behavioral Branding Komponente hat, also Mitarbeitende als Markenrepräsentanten. Ich frage mich jetzt aber, liegt das Problem nicht noch viel weiter davor bei ganz, ganz vielen Unternehmen? Das ist das eine. Wie schaust du grundsätzlich auf diese Debatte der Servicequalität und wie geht ihr damit um, sowohl darauf schauend, erstmal diese Basics hinzubekommen und dann auch das Behavioral Branding umzusetzen, also die Mitarbeitenden als Markenbotschafter zu motivieren?
Wie du gesagt hast, der Mitarbeiter ist jetzt nicht am Ende, sondern der Mitarbeiter ist derjenige, der das Markenerlebnis spürbar macht. Ich kann im Marketing erzählen, was ich möchte. Wenn das nachher vor Ort nicht gelebt wird, ist es Schall und Rauch, führt zu gar nichts. Zum einen darf ich keine Dinge versprechen, die man nicht erfüllen kann. Und zum anderen brauche ich, und das steht in meinen Augen ganz am Anfang, eine starke Unternehmenskultur oder eine Identität auch in einem Unternehmen. Natürlich sind Mitarbeitende die Markenbotschafter für die Marke. Und wenn die nicht spüren, was man theoretisch sich ausdenkt am Schreibtisch oder wenn die nicht dahinter stehen, dann kann das auch nicht funktionieren. So, das hat mich bei Motor One am meisten beeindruckt oder fasziniert, als ich ja meine ersten Gespräche geführt habe, diese starke Identifikation mit dem Unternehmen. Ich komme jetzt aus einem Unternehmen, wo diese Identifikation auch sehr stark ist von den Leuten, die da arbeiten, aber jetzt Motor One war wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt. Und dieses wir sind Türkis, also im Grunde genommen dieses, das zu leben, das basiert aber sehr stark auf der Philosophie auch der Gründer, die Ursula Schelle-Müller und der Dieter Müller, die eben diese Kultur auch weitergetragen haben und die dieses bewusst gelebt haben. Das hat damit zu tun, dass man Mitarbeiter wertschätzt, das hat damit zu tun, dass man auch in den Hotels den Menschen das Gefühl gibt, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten zum Erfolg des Unternehmens, wenn nicht sogar den wichtigsten. Das, was wirklich immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit Motor One, ist der Service und die Freundlichkeit und dieser Gästefokus von Mitarbeitern. Und ich glaube, das kann nur kommen, indem man hinter dem Unternehmen steht, in dem man arbeitet, indem man das Gefühl hat, dass man sich identifizieren kann mit dem, wofür dieses Unternehmen steht, was das an Werten vermittelt und indem man außerdem das Gefühl hat, man darf so sein, wie man ist. Und das ist hier auch eine wichtige Komponente, das Thema Empowerment würde ich es nennen. Also Ein Mitarbeiter darf so sein, wie er ist und darf auf den Kundenwunsch so reagieren, wie er das in der Situation adäquat findet oder richtig findet. Also solange es im Interesse des Gastes ist, und das ist es ja meistens. Aber es ist kein antrainierte Floskel, die quasi abgespult werden und man sagt, so und so musst du immer begrüßen, so und so musst du immer auf Wiedersehen sagen. Also, sondern die Menschen agieren so, wie es ihnen aus ihrem natürlichen Habitus heraus entspricht. Und ich glaube, das ist auch nochmal diese Authentizität, die man erlaubt. Und das Empowerment, dass eben auch Mitarbeiter Dinge entscheiden dürfen, um eine Problemlösung vor Ort vorzunehmen. Und dann kommt dem Marketing auch nochmal eine ganz wichtige Rolle zu. Denn was ist das, worauf man stolz sein kann? Warum steht man jeden Morgen auf? Und das eine sind natürlich knallharte Businesszahlen, die sich dann auch auszeichnen in irgendwelchen Boni oder etc. Das andere ist aber das, was das Herz berührt oder das, was einen viel mehr emotional mitnimmt, dieses zu sagen, ich arbeite in einem Unternehmen, das, was unsere Vision auch ist, die Hotelwelt nachhaltig ein Stück zum Besseren zu verändern.
Dieses gesamte Feld um das Behavioral Branding, das, was du jetzt beschrieben hast, Empowerment und so, das würde jetzt den Thorsten Tomczak, der eben auch bei unserem Podcast dabei ist, noch viel mehr freuen. Er hat ja dieses Forschungsfeld mitbegründet, eben vor 15 bis 18 Jahren. Und die haben genau das gesagt. Empowerment, das ist wichtige Unternehmenskultur, Führungspersönlichkeiten, die es aber auch vorleben. Also das sind genau diese Aspekte. Und trotzdem ist auch immer ein Stück weit Enttäuschung da, wenn man dann mal auf die Situation in der Praxis schaut und dann so vielen Unternehmen eben begegnet, wo dieser Frust so, so groß ist auf Kundenseite, vor allem im Dienstleistungssektor. Hast du eine Hypothese, woran das liegen kann, dass sich noch so viele Unternehmen damit so schwer tun?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt eben genannt hast, dieses Thema, wird das von der Führung auch vorgelebt? Ist das ein Lippenbekenntnis oder ist das tatsächlich eine feste Überzeugung, dass man so agiert? Also dieses Empowerment oder dieses das Thema Wertschätzung von Mitarbeitern und Kollegen. Man kann es viel erzählen, man kann es auch schnell auf Papier schreiben. Die Frage ist, kann ich es wirklich vorleben? Und natürlich, es gibt überall immer mal Momente, wo man jetzt nicht happy-go-lucky durch die Welt marschiert. Und es gibt sicherlich ganz viele Momente, wo vielleicht dieses Serviceversprechen auch nicht 100% erfüllt wird. Aber wenn die Grundchemie stimmt oder wenn diese Grundeinstellung die richtige ist, dann ist schon mal ein großer Schritt getan. Aber je mehr Menschen informiert sind und auch Vergleiche ziehen können, auch mit anderen Unternehmen, umso mehr merkt man, ist das ernst gemeint, was da erzählt wird, oder ist es einfach nur schön für irgendeine Corporate-Mitteilung, die ich mache, oder stehen die Menschen, die das erzählen, stehen die hinter dem, was sie sagen?
Und habt ihr konkrete Tools, mit denen ihr da arbeitet, eben um das so zu vermitteln?
Wahrscheinlich keine Tools, die jetzt so viel anders sind als bei anderen Unternehmen. Wir haben interne Newsrooms, Newsletter. Aber das eine sind so gedruckte Pamphlete, möchte ich es mal jetzt respektlos nehmen. Das klingt jetzt ein bisschen, ich glaube, das ist wichtig, auch das ist wichtig, da bestimmte Dinge zu wertschätzen und zu zeigen und sagen, was gab es an tollen Dingen, die da gemacht wurden in den Hotels oder was sind aufregende Neuerungen im Headquarter passiert. Ich glaube, das wichtigste Tool sind tatsächlich innerhalb des Unternehmens die verschiedenen Führungspersönlichkeiten, die das weitergeben, was die Firmenkultur ist.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Punkt, wie du eben gesagt hast, das Empowerment und auch die Freiheiten lassen. Es gab ja so eine Zeit, wo viele Marken eben sehr, sehr strikte Vorgaben gemacht haben, wie bestimmte Prozesse abzulaufen haben in Richtung Service Design auch, wo es so auch um ikonische Service-Prozesse ging. Ich würde sagen, ein Stück weit ist es ja bei McDonald's auch so der Fall. Mir fallen aber auch noch Apple, Starbucks etc. ein, wo die Mitarbeitenden ja sehr, sehr klare Vorgaben hatten, bis hin zu dicken Manuals, die sie durchzuarbeiten hatten. Das stärkt ja die Markenwahrnehmung im Äußeren, aber es nimmt ja eben auch den Mitarbeitenden eben diese Freiheit und dieses Empowerment, um diese Identifikation aufzubauen. Wie siehst du diesen Konflikt? Siehst du den auch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Konflikt sein muss. Natürlich gibt es auch hier bei Motel One Prozesse und klare Richtlinienstrukturen, sonst kann ein großes Unternehmen gar nicht funktionieren. Trotzdem, denke ich, kann ich den Mitarbeiter so sein lassen, wie er ist, also als Person. Da ist die Stärke dieses Service-Gedankens oder dieser Gastfreundlichkeit, weil man eben sagt, jemand macht das aus seiner eigenen Persönlichkeit heraus und nicht, weil er es irgendwie auswendig gelernt hat. Ich denke, es gibt Unternehmen, jetzt Apple zum Beispiel, denke mal, da ist das sehr, sehr klar strukturiert. Trotzdem, wenn ich dort in einen der Apple Stores gehe, habe ich nie das Gefühl, dass das jetzt Mitarbeiter sind, die nach Schema X auswählen, also die auch ganz klar, sondern die sind sowohl optisch sehr divers, also ist auch da kunterbunt. Deswegen habe ich da nicht das Gefühl, obwohl das sehr markenorientiert ist, wahrscheinlich was die Abläufe, was die Serviceleistungen, die sie anbieten, betrifft. Und trotzdem besteht das Gefühl von Authentizität zu einem gewissen Grad. Und das eine muss das andere in meinen Augen nicht unbedingt ausschließen.
Die Frage ist ja trotzdem immer noch, wie viel Freiheit kann ich eben lassen, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und dieses, das wäre ja dann schon wieder die nächste Stufe, eigentlich könnte man sagen, diese unerwartete Gastfreundschaft, was ja auch so ein bisschen rumgeistert als Begriff, eben Mitarbeitenden die Freiheit geben, Entscheidungen zu treffen und diese unerwarteten Momente zu stiften. Arbeitet ihr auch damit?
Ich würde sagen, indirekt arbeiten wir auch damit, weil manche Mitarbeiter nochmal die extra Meile gehen, aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus, dem Gast was Gutes zu tun. Aber die Kunst ist natürlich genau das, was du sagst, wie kann man das institutionalisieren oder wie kann man das nachher skalierbar machen? Weil dieser unerwartete Moment lebt natürlich sehr stark von der einzelnen Persönlichkeit oder von der einzelnen Person, die diese Extrameile geht. Kann man das Ganze so voranbringen oder so entwickeln, dass es zum Status quo wird? Glaube ich nicht. Ich glaube, hängt eher mit der Auswahl der Mitarbeiter zusammen und mit der Kultur, die ich dem Unternehmen mitgebe.
Wenn wir nochmal auf den Frust schauen, bei denen viele mit anderen Unternehmen haben, wo es ja primär darum geht, dass auch einfach Prozesse aufgelöst werden oder direkte Interaktionen weggecancelt werden durch Self-Service, sei es jetzt an Kassen, sei es jetzt auch in Hotels, sei es in lokalen McDonald's, dass da, wenn eben diese Prozesse nicht sauber laufen, da ja der meiste Frust herrührt. Ich meine, wenn man mal daran denkt, wie man mit dem Bot teilweise kommuniziert, wie ist da eure langfristige Perspektive drauf? Ist es interessant, das einzubinden und wie geht man dann eben mit diesen Konflikten um, die dann trotzdem aufkommen?
Ganz sicher interessant für die Zukunft. Trotzdem lebt ein Hotel meines Erachtens immer von dem Gedanken des Persönlichen und der persönlichen Begegnung. Aber es hängt auch davon ab, in welchem Nutzungsanlass ich mich gerade befinde als Gast. Bin ich jetzt ein Geschäftsreisender, der jede Woche einmal im Hotel übernachtet, der genau weiß, wie funktioniert die Rezeption am Motel One Berlin Alexanderplatz oder im Upper West? Ist es da jetzt ganz wichtig, diese Interaktion zu haben? Vielleicht nicht. Vielleicht ist es da einfach, ich weiß genau, wie es funktioniert. Ich kann den Online-Check-In benutzen. Ich habe von mir aus meinen Mobile Key. Ich marschiere durch und es ist alles, also es ist einfach dieser Convenience-Gedanke in dem Moment eher im Vordergrund. Dann gibt es vielleicht Abende, an denen ich total gestresst mit meinem Koffer da irgendwo vor der Rezeption stehe und nur denke, ist alles anstrengend. Jemand mich nett begrüßt und sagt, schön, dass Sie da sind. Jetzt erstmal im Grunde genommen entspannen. Was kann ich für Sie tun? Es hängt sehr stark davon ab, wie ich gerade reise, in welchem Kontext ich mich befinde. Ich glaube nicht, dass das jemals komplett die Technik übernehmen wird. Ich glaube, dass das die ganze Thema Digitalisierung extrem wichtig ist, aus Convenience-Gründen und auch, weil es an vielen Punkten einfach praktisch ist. Und das merkt man auch an sich selbst, dass viele Dinge, von denen man früher dachte, boah, da habe ich jetzt aber gar keine Lust, dass ich das selber machen muss, dass man es inzwischen einfach selber macht und es sehr, sehr praktisch ist und einem das Leben erleichtert. An anderen Punkten spricht man einfach gerne mit einem Menschen und findet es ja, bereichernd.
Und damit einhergehend die Frage, wo liegt auch die Verantwortung? Liegt die Verantwortung im Marketing, im Customer Service oder nochmal ganz woanders, um dieses Mitarbeitendenverhalten eben zu fördern im Sinne der Marke?
Ich denke, das liegt bei allen. Also im Marketing liegt die Verantwortung darin, dafür zu sorgen, dass es so ein smoothen, seamless Experience, wie man so schön sagt, jetzt haben wir auch noch ein paar Marketing-Passwords reingebracht, das zu gewährleisten. Also, dass ich eine Website habe, die schnell lädt, dass da schöne Bilder sind, dass die inspirierend sind, dass es einfach ist, mein Hotel auszusuchen, dass ich buchen kann, ohne jetzt wahnsinnig kompliziert unterwegs zu sein und dass auch das, wie sich die Marke darstellt in den digitalen Medien, dass die das widerspiegelt, was sie widerspiegeln soll. So, dann komme ich ins Hotel, der Mitarbeiter, ich meine, es sind Äußerlichkeiten schon mal, eine Uniform, die die Unternehmensfarben hat und der sich hoffentlich auch wohlfühlt, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bei Motel One gibt es auch immer die saisonalen nochmal Sonderkollektionen, sodass man eben auch Mitarbeiter variieren kann, teilweise in ihren Outfits. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, fühle ich mich wohl in dem, was ich da anhab oder wie ich dem Gast gegenüber trete. Dann natürlich im Hotel, sei es das Poster, sei es im Fahrstuhl, die kleinen Filme, die dort gezeigt werden, alles muss, glaube ich, aus Marketing-Sicht ein gewisses Bild vermitteln und schon die Art, wie ich mit den Mitarbeitern spreche, was ich ihnen schicke, was ich ihnen zur Verfügung stelle, auch für die Interaktion mit dem Gast selber, muss eben aus einem Guss sein.
Das war's für heute. Im Jahr 2000 eröffnete Motel One das erste Hotel Inzwischen existieren rund 100 Hotels in 13 Ländern und Motel One gilt als erfolgreichste deutsche Hotelkette. Seit 2022 agiert das Unternehmen mit einer zweiten Marke im Markt, The Cloud One. Worauf ist der Erfolg der Hotelkette zurückzuführen? Wie differenzieren sich die Marken Motel One und The Cloud One? Das Thema Servicequalität ist für viele Kundinnen und Kunden das Frustthema Nummer 1. Wie geht Motel One vor, um das Markenversprechen einzuhalten? Welche Rolle spielen Markenidentität und Unternehmenskultur? Was braucht es, damit sich Mitarbeitende mit der Marke und dem Unternehmen identifizieren können? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Susan und Hannah, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun, well.